Kontinent. Das europäische Magazin. Mit Jochen Marmitt.
Herzlich willkommen. Unsere Themen heute sind große Stars in der Popwelt aus einem kleinen Land. Wir schauen in den Kosovo. Und Kulturrettung dank Olympia, die Kulturolympiade als Chance für Frankreich. Zunächst geht es aber nach Österreich. Dort ist der Rechtsextremist Martin Sellner schon länger ein Begriff. Gerade wurde er auch in der Schweiz kurzzeitig festgenommen, weil er dort als Rechtsextremist eben nicht gern gesehen wird. Es verhält sich aber bei anderen Treffen ganz anders, denn es gibt mehrere Treffen mit AfD- und FPÖ-Politikern und die haben gezeigt, wie weit sein Plan schon fortgeschritten ist. In Deutschland und in Österreich seine Ideologie und die der identitären Bewegung an den Parlamenten anzudocken. Wie ist diese Bewegung entstanden? Wie groß ist sie? Und wo liegt die Gefahr? Oliver Schosch und Silke Hane berichten.
Das Örtchen Sterreck bei Linz in Oberösterreich. Hier steht das sogenannte Castell Aurora. Auf den ersten Blick ein normales Haus mit einer Kneipe, mit bodentiefen Fenstern im Erdgeschoss. Uwe Seiler schreitet die Grundstücksgrenze ab. Seiler ist pensionierter Kriminalbeamter aus Linz.
Man stellt dann Abwehrgitter hin und das vermachen sie dann mit einem Tuch.
Das Grundstück und das Haus werden von der Identitären Bewegung Österreich genutzt. Mit weißer Farbe wurde das Grundstück genau markiert. Denn manchmal werden die Fenster mit Absperrgittern und Planen verhüllt, mutmaßlich um die Besucher abzuschirmen. In einem Infokasten neben dem Eingang wird ein Vortrag von Götz Kubitschek beworben, Vordenker der sogenannten Neuen Rechten. In Sterreck werden die Gedanken und Konzepte der identitären Bewegung unter die Leute gebracht, sagt Uwe Seiler.
Wir haben ein Einzugsgebiet von der Schweiz, von Ungarn, sehr viel aus Deutschland und Österreich. Und es ist eine Vermischung von rechtsextrem Gedankengut, von AfD-Politikern, von FPÖ-Politikern und von Burschenschaften.
Seiler hat sich in seiner Polizeilaufbahn intensiv mit rechten und rechtsextremen Umtrieben in Österreich auseinandergesetzt. Er beobachtet in den letzten Jahren ein Zusammenrücken von rechtsextremen Organisationen wie der Identitären Bewegung und den rechtspopulistischen Parteien AfD aus Deutschland und FPÖ aus Österreich mit ihrem Parteichef Herbert Kickl.
Das, was jetzt unter Kickl in Österreich passiert ist, beziehungsweise in Deutschland mit der AfD, ist ein Zusammenschluss der Parteien in Verbindung mit denen, die auf der Straße agieren.
Die Abgrenzung scheint Vergangenheit. Das legt auch die Recherche von Korrektiv nahe, laut der sich der Chef der Identitären Bewegung Österreich und AfD-Politiker nahe Potsdam trafen, um Ideen von massenhaften Abschiebungen von Menschen mit Migrationsgeschichte zu diskutieren. Ideen, Konzepte und Begriffe scheinen mittlerweile ihren Weg aus rechtsextremen Kreisen direkt in die Parteien zu finden und von dort in die Parlamente in Deutschland und Österreich.
Besonders eng verbunden mit Rechtsextremen sind die Jugendorganisationen von FPÖ und AfD. Das zeigte sich am 29. Juli vergangenen Jahres. Bei einem Aufmarsch Rechtsextremer in der Wiener Innenstadt kommt es zu Ausschreitungen. Unter den rund 200 Demonstranten sind Mitglieder der Identitären Bewegung aus verschiedenen europäischen Ländern. Ein paar von ihnen greifen Polizisten an. Sie werfen mit Flaschen und mit einer ihrer schwarz-gelben Fahnen. Schwarz-gelb, das sind die Farben der Identitären Bewegung. Nachdem sich die Situation wieder beruhigt hat, gibt es eine Abschlusskundgebung. Auf dem Lautsprecherwagen steht Martin Sellner, der Kopf der Identitären Bewegung in Österreich.
Deshalb ist eine der wichtigsten Parolen heute Remigration!
Und dann verkündet Martin Sellner stolz seinen großen Coup an diesem Tag. Im Rechtsextremisten-Aufmarsch sind zwei junge Vertreter von Parlamentsparteien aus Deutschland und Österreich. Die Vorsitzende der AfD-Jugend in Brandenburg, Anna Leisten, und der Vorsitzende der FPÖ-Jugend in Oberösterreich, Silvio Hemmelmeier. Den bittet Sellner zu sich auf die Bühne.
Ein junger Patriot, eine Zukunftshoffnung einer patriotischen Partei, Silvio Hemmelmeier.
Der junge FPÖler verkündet den Schulterschluss mit den Rechtsextremisten.
Und es war überhaupt keine Frage, dass ich heute reden werde, weil sich Straße und Parlament einander bedingen.
Straße und Parlament bedingen sich einander. Dieser Satz macht eines deutlich. Es gibt hier keine Distanzierung mehr. Bernhard Weidinger ist Rechtsextremismusforscher im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands in Wien. Er beobachtet eine zunehmende Verschmelzung von Parteien und rechtsextremer Szene.
Das Feld, wo dieses Verschmelzen von Identitären und FPÖ am offensichtlichsten ist, das ist die Jugendorganisation der FPÖ, die Freiheitliche Jugend, die inzwischen wirklich aussieht, spricht, handelt wie die Identitären. Beispielsweise bei Grenzpatrouillen im Burgenland zwischen Identitären und Freiheitlicher Jugend, wo ich jedenfalls nicht mehr in der Lage bin, einen maßgeblichen Unterschied zu benennen.
Im Burgenland an der österreichisch-ungarischen Grenze gab es einen gemeinsamen Aufruf, Flüchtlinge durch private Grenzpatrouillen aufzuspüren. Martin Sellner, Kopf und Gründungsmitglied der Identitären Bewegung, begann seine Aktivistenkarriere als Jugendlicher an der Seite von Neonazis. Mit 17 bekam er eine Jugendstrafe, weil er in seinem Heimatort Baden bei Wien Hakenkreuzplakate an einer Synagoge anbrachte. Er marschierte mehrfach mit Neonazis auf, unter anderem mit dem österreichischen Holocaustleugner Gottfried Küssel, der zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt wurde wegen NS-Wiederbetätigung. Sellner wandte sich dann im Laufe der Jahre von der Neonazi-Szene, von den sogenannten alten Rechten, ab, hin zu den neuen Rechten, so der pensionierte österreichische Kriminalbeamte und Rechtsextremismus-Experte Uwe Seiler.
Im Jahre 2003, 2004 herum ist auf den Bund Freier Jugend aufmerksam geworden. Martin Sellner ist bei sehr vielen Demonstrationen mitgegangen und da hat er dann diesen Kontakt zum Gottfried Küssel und anderen gefunden. Und ist so in die Szene der Neonazis, der rechtsextremen Personen mit neonazistischer Orientierung hineingeschlittert. Er hat sich dann aber, und das sagt er auch öffentlich und macht auch öffentlich immer wieder kund, ja, das war eine Jugendsünde, das war ein Fehler, von dem er sich heute distanziert.
Die Identitäre Bewegung ist eine relativ neue rechtsextreme Jugendbewegung mit Ursprüngen in Frankreich. 2012 formierten sich erste Ableger in Deutschland und Österreich. Martin Sellner wird der bekannteste Vertreter im gesamten deutschsprachigen Raum. Und er prägt die Identitären durch sein Aussehen und Auftreten. Smartes Erscheinungsbild, modische Klamotten, modische Brille, wie ein rechtsextremer Hipster. Und immer wieder mit einem einnehmenden Lächeln im Gesicht. Sellner ist sehr aktiv bei Social Media, aktuell vor allem beim Messenger-Dienst Telegram. Dort gibt er sich ganz harmlos, freundlich und gesprächsoffen.
Ich will eine seriöse, offene Debatte über Migrationspolitik und Migrationskritik haben. Ich lade auch jeden Gegner meiner Ansichten herzlich ein, vorbeizukommen, kritische Nachfragen zu stellen.
Allerdings bedeutet seriöse Debatte für Sellner, dass er regelmäßig rechtsradikale Kampfparolen benutzt, wie Überfremdung oder Bevölkerungsaustausch. Und er gibt sich als Opfer von Sprechverboten.
Leider aber ist diese Debatte so tabuisiert, es ist ein Minenfeld, dass man darüber nicht seriös sprechen darf.
Martin Sellner achtet immer sehr genau darauf, dass seine Aussagen nicht strafbar sind. Das ist einer der wichtigsten Unterschiede zwischen neuen Rechten und alten Neonazis, sagt die österreichische Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, die ein Buch über die Identitäre Bewegung geschrieben hat.
Die neue Rechte sind nicht einfach Nazis, die sich jetzt ein bisschen schicker anziehen. Der aktuelle Zweig der neuen Rechten hat verstanden, dass sie viel pragmatischer agieren müssen. Das Verhältnis zum Beispiel zum Holocaust. Neonazis werden es noch immer leugnen. Die neue Rechte ist übergegangen zum Relativieren bzw. schon zum Instrumentalisieren. Zu, ja, das war ganz schlimm, aber die Muslime machen jetzt dasselbe.
Doch alte und neue Rechte haben zum Teil gleiche Ziele. Deshalb treffen sie bei Aufmärschen oft zusammen. Zugleich bekommt Martin Sellner aber auch immer mehr Zugang zu Parlamentsabgeordneten rechter Parteien wie der österreichischen FPÖ und der AfD. Das zeigte unter anderem das Geheimtreffen in Potsdam. Seitdem sind Sellners sogenannte Remigrationspläne in den Schlagzeilen. Wir treffen Martin Sellner Mitte Februar vor der Wiener Hofburg. Er ist auf dem Weg zum Burschenschafterball der FPÖ. Aus den Taxis neben Sellner steigen bekannte Politiker aus, wie der ehemalige FPÖ-Bundespräsidentenkandidat Norbert Hofer und der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmeier. Wir fragen Sellner, wie er seinen Plan umsetzen würde, Millionen Ausländer mit Bleiberecht und Staatsbürger außer Landes zu schaffen. Das würde zwangsläufig auf Gewalt hinauslaufen.
Ist falsch. Also ich habe immer gesagt, selbstverständlich Abschiebungen nur für Menschen, die illegal sind, keinen Pass haben und ausreisepflichtig sind. bei Menschen, die Staatsbürger sind, aber nicht assimiliert sind, in Parallelgesellschaften sind, Clankriminelle sind. Da kann man an freiwillige Heimreiseanreize denken oder an Passentzug bei schweren Straftaten.
Klingt deutlich harmloser als in der Korrektivrecherche aus Potsdam. Rechtsextremismusforscher wie Bernhard Weidinger und Natascha Strobel warnen, Sellner sei ein Meister der verharmlosenden Darstellung.
Es ist natürlich klar, dass Sellner, wenn er nach Details gefragt wird, am liebsten Gruppen nennt, wo er damit rechnen kann, dass es relativ hohe Zustimmung dazu gibt. Hamas-Anhänger, Islamisten oder Straftäter. Aber interessant wird es natürlich dann besonders, wenn es um so Kriterien geht wie Assimiliertheit. Was soll das heißen? Wer legt das fest? Es geht um ein Programm, mit dem Millionen von Menschen möglichst schnell aus Deutschland, aus Österreich, aus Europa entfernt werden sollen. Aber es ist klar, Millionen von Menschen werden nicht freiwillig gehen. Also wird es irgendeine Form von Gewalt brauchen.
Man muss ihn nur selbst beim Wort nehmen. Bevor Sie Remigration gepredigt haben, sind Sie jahrelang mit Reconquista durch die Lande gezogen. Und Reconquista meint natürlich die Vertreibung der Mauren aus Spanien oder von der gesamten Iberischen Halbinsel. Und Mauren sind hier natürlich der Code für Muslime. Das war natürlich Krieg. Und genauso sehen Sie sich als dieser Kreuzritter, als dieser Verteidiger des christlichen Abendlands.
Auch in Österreich gehen Menschen gegen solche Ideologien auf die Straße.
Wir sind eine überparteiliche zivilgesellschaftliche Plattform. Und wir sind heute hier. Warum sind wir heute hier? Weil die da drüben, wo ist die Jandurnhalle? Weil die da drüben auch da sind.
In Ried im Innkreis sind rund 150 Menschen auf den Marktplatz gekommen. Sie demonstrieren gegen den politischen Aschermittwoch der FPÖ, der jedes Jahr in der Jahnturnhalle von Ried stattfindet. Im Herbst wird in Österreich gewählt. Die FPÖ steht mit 30% in Umfragen an der Spitze. Parteichef Herbert Kickl tituliert sich als künftiger Volkskanzler. Kickl spricht gern von einer schweigenden Mehrheit, für die er angeblich steht. Auf der Gegendemo erntet er Widerspruch. Sie sei hier, sagt eine Demonstrantin.
Weil ich gegen diese rechtspopulistische Hetze bin und weil ich den Volkskanzler Kickl unbedingt in Österreich verhindern möchte. Und weil ich zeigen möchte, dass wir mehr sind.
Ein anderer Gegendemonstrant trägt eine Karikatur von Kickl bei sich, die die österreichische Wochenzeitung Falter im Januar auf ihren Titel druckte. Darauf trägt Kickl eine Fantasieuniform mit übergroßer Schirmmütze. Die Zeichnung erinnert an den Film Der große Diktator, den Charlie Chaplin während des Zweiten Weltkriegs drehte. Der Mann mit dem Plakat hält Kickl für gefährlicher als frühere FPÖ-Parteivorsitzende.
Kickl ist perfekt, Kickl ist gebildet, hochintelligent, belesen. Strache war Idiot. Die Art und Weise, Sprache auszunützen, manipulativ mit Sprache aufzutreten, das hat Strache versucht. Jörg Haider hat es schon sehr gut vorgelebt. Aber der Perfektionist in der derzeitigen Zeit ist, und da ist auch unser Kickl, den ganzen AfD-Team weilenweit voraus.
Herbert Kickl hat den Parteivorsitz der FPÖ im Sommer 2021 nach einem Richtungsstreit in der Partei übernommen, mitten in den hitzigen Corona-Debatten. Damals marschierten FPÖler, Pandemieleugner, Mitglieder der identitären Bewegung und Neonazis auf den gleichen Demonstrationen. Kickl stand für den Protest. Nachdem das Parteipräsidium ihn zum künftigen Parteichef gekürt hatte, gab Kickl ein Interview im österreichischen Privatsender Puls 24.
Die Identitären sind für mich so etwas wie eine NGO von rechts.
Frühere Parteichefs hatten sich noch von dem rechtsextremen Verein abgegrenzt. Jetzt habe die FPÖ ein neues Rollenverständnis, so der Rechtsextremismusforscher Bernhard Weidinger.
Die jetzt unter Kickl nämlich noch offener, noch offensiver mit Akteuren des außerparlamentarischen Rechtsextremismus zusammenarbeitet und auch die Rolle annimmt, die ihr von der außerparlamentarischen extremen Rechten zugedacht wird, nämlich eben die als ein parlamentarischer Arm einer Gesamtbewegung, die sozusagen arbeitsteilig operiert.
Weidinger spricht von einem diskursiven Feldzug. Der FPÖ kommt darin die Aufgabe zu, Begriffe aus dem rechtsextremen Milieu in die Öffentlichkeit zu tragen. Das jüngste Beispiel: die in Potsdam besprochenen Pläne für massenhafte Abschiebungen, für die die identitäre Bewegung den wissenschaftlichen Begriff der Remigration umdeutet. In seiner Aschermittwochsrede in Ried im Innkreis zieht FPÖ-Chef Kickl die Empörung darüber ins Lächerliche.
bitte anschneiden, ich sage jetzt das ganz böse Wort, Remigration. Remigration ist Trumpf, liebe Freunde. Gibt es ja überhaupt nichts einzuwenden gegen einen Geheimplan. Ja, genau das, was wir brauchen, dass die alle heimgehen.
Beim Publikum kommen Kickels markige Parolen an. Die wenigen FPÖ-Anhänger, die bereit sind, mit Reportern des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sprechen, stehen hinter dem Kurs des Parteichefs.
Zu 100%. Er hält halt immer, was verspricht. Er ist auch bei Corona-Zeiten immer zu den Leuten gestanden. Er will ja fürs Volk wieder was tun, nicht so wie die jetzige Regierung. Und auf das sind wir stolz.
Der Mann unterstützt die FPÖ-Forderung Festung Österreich, die ursprünglich die Identitären geprägt haben. Was er darunter versteht, will der Parteimann aber nicht ausführen. Sowieso ist es schwierig, in Ried über Positionen ins Gespräch zu kommen, die auf die rechtsextreme identitäre Bewegung zurückgehen.
Ein Herr Sellner, der was heute in Deutschland nicht mehr einreisen darf, aber Migranten, die mehrfach vorbestraft sind, die werden durchgewunken. Also entschuldigen Sie bitte, da brauchen wir nicht mehr länger diskutieren, oder?
Migrantenfeindliche Pauschalurteile wie diese legen nahe, dass die FPÖ nicht trotz, sondern wegen ihrer radikalen Positionierung gewählt wird. Also für eine Festung Österreich, einen Asylstopp und eine Aufweichung der Europäischen Menschenrechtskonvention zum Beispiel. Die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel beobachtet, dass die ständigen Tabubrüche der Partei Menschen nicht mehr abschrecken.
Das sind Prozesse am Laufen in dem Wählerinnenpotenzial von AfD, von FPÖ, die Leute so verhetzt, so zerrüttet, dass es zunehmend einfach egal wird, ja? Dass man zunehmend sagen kann, ja, wir sind halt Nazis, wir sind halt rechtsextrem. Und ob das dann ironisch gemeint ist und so aufgefasst wird oder nicht, quasi allein, dass man sich in diesen Graubereich begibt, sagt schon so viel aus, weil das überhaupt nicht mehr abschreckt. Dann ist man halt rechtsextrem, aber Hauptsache man ist dagegen, weil das Dagegen so viel wichtiger ist als alles andere.
Der Begriff rechtsextrem ist in Österreich wesentlich schwammiger als in Deutschland. Die FPÖ muss für rechtsextreme Positionen keine Folgen fürchten. Eine Partei darf zwar bei ihrer Gründung nicht das Ziel ausgeben, den NS-Staat wieder zu errichten, sonst sind vom Parteiengesetz aber keine Grenzen gesetzt, erklärt der Wiener Verfassungsjurist Harald Eberhard.
Es gibt auch keine Vorgaben für innerparteiliche Demokratie. Das ist auch ein ganz wesentlicher Unterschied zum Beispiel zu Deutschland und zu anderen Staaten. Und das Sinnfälligste auf Verfassungsebene aus meiner Sicht ist, dass es eben in Österreich kein Parteiverbotsverfahren gibt.
Der österreichische Verfassungsschutz kann trotzdem Parteien und Politiker beobachten. Ob das bei der FPÖ der Fall ist, ist aber nicht bekannt. Parteichef Herbert Kickl geht wohl davon aus. Seine Rede beim politischen Aschermittwoch in Ried jedenfalls legt das nahe.
An dieser Stelle meine lieben Grüße, herzlich willkommen auch an die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Passt gut auf, bitte. Passt gut auf.
Der Verfassungsschutz und Kickl, das ist eine eigene Geschichte. Als Innenminister ließ Kickl 2018 das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung durchsuchen. Der Ruf bei ausländischen Diensten nahm nach Einschätzung von Experten großen Schaden. Das Amt wurde aufgelöst. 2021 wurde die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, DSN, im Innenministerium neu gegründet. Das politische Gewicht gilt als geringer als das des deutschen Verfassungsschutzes. Auch wenn eine Partei rechtsextremes Gedankengut pflegt oder nur im Verdacht steht, wird das anders als in Deutschland von der DSN nicht offiziell vermerkt. Eine verfassungsrechtliche Handhabe gibt es nicht. Die Grenzen des Sag- und Machbaren setzt in Österreich das Strafrecht.
Der deutsche Verfassungsschutz beobachtet die AfD intensiv. Im Gegensatz zu Österreich gibt es Einstufungen für einzelne AfD-Politiker und Landesverbände. Die Brandenburger AfD wurde vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Die Brandenburger AfD-Jugend als gesichert rechtsextrem. In Brandenburg finden in diesem Jahr Landtagswahlen statt. Und die AfD wird laut Umfragen mit großem Abstand stärkste Kraft. Ähnliche Situation also wie mit der FPÖ in Österreich. Einen Monat nach der Wiener Rechtsextremisten-Demo tauchte die Brandenburger AfD-Jugendvorsitzende Anna Leisten erneut in Österreich auf. Ende September am Clubhaus der Identitären Bewegung in Steyrek bei Linz. Dort gab sie der identitären nahen Zeitschrift InfoDirect ein Interview und machte deutlich, dass AfD-Jugend und identitäre Bewegung zusammengehören.
Ja, also ich glaube, dass wir gar nicht mehr so diesen Begriff Vorfeld verwenden sollten. Mittlerweile sind wir ein großes Mosaik und jeder leistet hier seinen Teil in dieser Mosaikrechte. Jeder ist ein kleiner Stein dieser großen Bewegung.
Die Brandenburger AfD hat auch sonst enge Kontakte zur identitären Bewegung. Die Fraktion beschäftigt Identitäre als Mitarbeiter im Potsdamer Landtag. Darüber berichtete der RBB und auch der Rechtsextremismusforscher des Moses-Mendelssohn-Zentrums der Universität Potsdam, Christoph Schulze, beobachtet das schon länger.
Wir haben einen AfD-Mitarbeiter in der Potsdamer Fraktion, der eine zentrale Figur war in einem identitären Hausprojekt, das es in Halle gab. Dann haben wir da noch jemanden wie den Chef des Rechtsextremen Instituts für Staatspolitik, das maßgeblich die Remigrationsparole und auch die identitäre Bewegung in Deutschland verbreitet hat. Der arbeitet im Landtag. Der aktuelle Pressesprecher der AfD im Landtag war selbst Teilnehmer dieses Potsdamer Treffens, über das Korrektiv berichtet hatte. Der saß also auch schon selbst in Potsdam mit dem identitären Anführer Sellner zusammen.
Fragt man den Brandenburger AfD-Fraktionschef Christoph Berndt nach dem österreichischen Rechtsextremisten, bekommt man folgende Antwort.
Martin Sellner schätze ich als einen klugen und sympathischen jungen Mann ein, an dem ich nichts auszusetzen habe.
Am 24. Januar, genau zwei Wochen nachdem die Recherche über das Geheimtreffen mit Sellner und AfD-Vertretern in Potsdam draußen war, griff die Brandenburger AfD-Fraktion das Thema im Landtag auf. Sie forderte eine Remigrationsoffensive. In der Landtagsdebatte wurde es zum Teil ziemlich laut. Die heftigste Gegenrede kam vom Brandenburger Linken Fraktionschef Sebastian Walter. Er zog Vergleiche zum Nationalsozialismus und bekam dafür eine Rüge von der Landtagspräsidentin.
Sie reden davon, dass Sie ja nur die Kriminellen irgendwie abschieben wollen. Jetzt reden Sie über Flüchtlinge. Damals hat man am Anfang über Jüdinnen und Juden geredet. Jetzt reden Sie über Flüchtlinge. Sie werden weitermachen und das sagen Sie ja auch. Sie werden weitermachen mit den Menschen, die anders lieben, die anderen Religionen angehören. Sie werden am Ende auch die versuchen zu remigrieren, zu deportieren, die nicht ihrer Meinung sind und die politischen Gegner sind.
Der AfD-Abgeordnete Dennis Holoch sprach von einer Diffamierungskampagne gegen die AfD und griff die anderen Fraktionen an.
Remigration ist keine Provokation, sie ist eine absolute Notwendigkeit. Worum es Ihnen eigentlich geht? Sie kaschieren Ihr eigenes politisches Versagen und zwar mit Ihren Kollegen vom Rundfunk und vom Staatsfunk, kann man ja auch schon sagen. Und dieses Schauspiel heute belegt es am besten. Noch nie war der Landtag so gut gefüllt, noch nie haben sich Pressevertreter so interessiert für ein Thema.
Die aktuelle Empörung über das Treffen von Potsdam hat Martin Sellner, die identitäre Bewegung und ihre Ideologien in die Öffentlichkeit katapultiert. Für die Rechtsextremen bedeutet das auch Aufmerksamkeit für ihre Themen. Für den Rechtsextremismusforscher Bernhard Weidinger ist die Berichterstattung, ist Interviews geben, daher ein zweischneidiges Schwert.
Weil einerseits mobilisiert es gesellschaftliche Gegenkräfte, aber andererseits basiert die Mobilisierung auf der anderen Seite eben genauso. Ne? Und dass dann Sellner und seine Gruppierung erhöhte Aufmerksamkeit kriegen, das ist ein Stück weit dann wohl nicht vermeidbar, wenn das eben der Anlass auch der prodemokratischen oder antifaschistischen Mobilisierung war.
In Steyrek hat die Ankunft der identitären Bewegung ebenfalls etwas ausgelöst. Die Bürgerinitiative Steyrek ist bunt malte als erstes Zeichen gegen rechts den Zebrastreifen vor dem Kastell Aurora in Regenbogenfarben an. Der Zebrastreifen ist seitdem ihr Logo. Wolfgang Hackel trägt es als Anstecker an seiner Jacke. Den jahrelangen Widerstand gegen rechtsextreme Umtriebe in seinem Ort reflektiert er so.
Bisher war das immer so, wenn irgendwo eine rechtsextreme Veranstaltung war, dass eben Demonstranten gekommen sind und eben lautstark skandiert haben. Und der Sellner hat die Türe aufgemacht und hat gesagt, ja, danke für die Aufmerksamkeit und hat uns ausgelacht. Das heißt, die können damit sehr gut umgehen und wir sollen ihnen den Buckel runterrutschen.
Deshalb gehen sie in Steyrek nicht nur gegen die identitäre Bewegung auf die Straße. Die Bürgerinitiative organisiert Besuche in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Mauthausen. Wolfgang Hackel und seinen Mitstreitern geht es darum zu vermitteln, wie Rechtsextreme argumentieren. Mit Wissen, hoffen sie, kann man den rechten Narrativen Wind aus den Segeln nehmen.
Es wird immer versucht, wir und die anderen Bild zu vermitteln. Man versucht, über Menschen, die Ängste haben, praktisch jetzt diese ins Boot zu holen und sagen, ja, wir wir helfen dir aus deiner Angst heraus, weil eben die anderen sind schuld an deiner Misere. Aber es kommen eben keine Konzepte, um Probleme ursächlich zu beheben oder irgendwie anzugehen oder überhaupt Lösungen zu finden, um zumindest symptomatisch zu helfen. Es wird einfach immer nur verstärkt auf Sündenböcke geschossen.
Die identitäre Bewegung aus Österreich und ihr Einfluss auf AfD und FPÖ. Die Reportage von Oliver Schosch und Silke Hane. Sie hören Kontinent, ihr europäisches Magazin. Wo kommen die großen angesagten Stars der Popmusik her? Großbritannien, USA, klar, aber auch aus dem Kosovo. Wie bitte? Ja, richtig gehört. Kosovo, Dua Lipa, Loredana, Rita Ora, um nur drei zu nennen. Wie kann das sein? Was macht dieses Land aus? Und woher kommen diese großen Stars? Leon Wohlleben war auf Spurensuche.
Mitten in Pristina, der Hauptstadt Kosovos. Ein riesiges Wandbild von Dua Lipa ist auf die graue Fassade eines Hochhauses gemalt. Und auch auf der Straße ist sie das Thema.
Sie ist wirklich eine großartige Künstlerin. Und es ist super, dass sie uns in der Welt bekannt macht und zeigt, dass wir viele andere talentierte Leute haben.
Ich persönlich mag Dua Lipa sehr. Und Künstlerinnen wie sie, die als Kosovo-Albaner bekannt sind, bedeuten uns eine Menge. Denn wir sind immer noch ziemlich Rand von Europa, weshalb viele Leute von uns überhaupt nichts wissen.
Dua Lipa hat zuletzt viele Interviews gegeben. Und in einem ging es um albanische Sprichwörter. Und dadurch erfährt die ganze Welt, wer wir sind.
Aber es ist ja nicht nur Dua Lipa. Auch die deutschsprachige Rapperin Loredana, die wir gerade hören. Dazu die Popsängerin Rita Ora oder Ilira. Die Liste könnte noch weitergehen. Alle haben Eltern aus Kosovo oder sind hier geboren. Ziemlich viel Popkultur-Output für so ein kleines Land mit gerade einmal 1,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Wie kommt das? Was macht Kosovo so anders? Wir fahren zu Florin Bošnjaku, einer der bekanntesten Musikproduzenten in Kosovo, der in Pristina wohnt. Die Stadt ist gerade am Boomen. Viele Leute im Alter von 20 bis 30 Jahren laufen durch die Straßen. Überall stehen neu gebaute Wohnhäuser, viele noch gar nicht fertig. In so einem Neubauviertel hat Florent Bošnjaku sein Tonstudio. Seit den 80er Jahren produziert er im Kosovo Musik. In seiner Jugendrockband spielte er mehrere Jahre zusammen mit dem Vater von Dua Lipa. Also, was macht kosovo-albanische Musikerinnen und Musiker so erfolgreich?
Wir hatten ewig lange nicht die Chance, uns zu zeigen. Und dadurch hat sich so viel Energie gesammelt und einen Antrieb erzeugt für eine kreative Explosion.
Um das zu verstehen, muss man wissen, was die Kosovo-Albaner in den vergangenen 30 Jahren durchleben mussten.
In den 90er Jahren fingen die Probleme an. Das serbische Regime hat gewaltsam unsere Fernseh- und Radiosender schließen lassen.
Von der Führung in Belgrad gibt es weiter keine Signale, dass sie im Kosovo-Konflikt doch noch in letzter Minute einlenken könnte.
Kosovo ist da noch Teil Jugoslawiens. Auch damals schon Spannungen zwischen Serben und Kosovo-Albanern, Unterdrückung, Gewalt, erste Massaker und dann Krieg, der immer blutiger wird. Die NATO greift ein, bombardiert serbische Stellungen, ein Einsatz zum Schutz der kosovo-albanischen Bevölkerung. Danach kommt der Neubeginn, auch kulturell. Die neue Generation ignoriert den Jugoslawien-Rock aus der Zeit vor dem Krieg. Pristina war ein Ghetto, das sagt der Radiomoderator und Barbesitzer Strela. Anfang der 2000er spielen die Newcomer Kosovos bei ihm im Radio.
Wir sind aufgewacht inmitten von Krach, inmitten von Waffen und Luftverschmutzung. Und mit dieser Welt, diesem Sound, sind wir aufgewachsen und haben versucht, die Musik, die Kunst ins Radio zu packen. Auch diese Wut, wenn du jung bist.
Strela organisiert Festivals. Alternative Rock, Rap und Techno dominieren die neue Szene in Kosovo. Und schnell kommt viel Aufmerksamkeit und Geld aus aller Welt.
Direkt nach dem Krieg kamen die Leute aus ganz Europa zu uns, weil sie unseren neuen Staat sehen wollten. Wie es hier so ist, Party zu machen. Und erst haben wir musikalisch rebelliert bei unseren Auftritten. Und 2008, 2009 wurde schlagartig alles professioneller. Da war es vorbei mit der Rebellion und man eröffnete Tonstudios und arbeitete mit großen internationalen Künstlern zusammen.
Zusammengefasst, eine neue Generation des Kosovo wächst heran, viele auch im Ausland. Sie sind in den späten 90ern oder frühen 2000ern geboren und geprägt von den Traumata der Kriegszeit. Ohne viel Geld starten sie einen Neuanfang in der Musik. Sie wollen sich gegen alle Widerstände durchsetzen und orientieren sich musikalisch stark am Westen. Und damit kommt der Erfolg.
So, the ground basis is the mindset.
Ob das Mindset durch diese Erfahrung die Grundlage war, frage ich den Musikproduzenten Florin Bosniakow.
It's a mindset, completely.
Na klar, komplett. Das ist auch der Grund, warum ich die Geschichte von Dua Lipas Vater erzähle. Wir hatten unsere Träume, als Rockband groß rauszukommen. Und das ist auch der Grund, warum er seine Tochter so gepusht hat. Generell die Leute hier, gerade die Jungen, sind so getrieben, erfolgreich zu werden.
Aber was ist mit dem Klang der Musik? Finden wir auch typisch kosovarische Musikelemente bei Dua Lipa wieder?
Her voice is really exotic.
Ihre Stimme ist halt sehr exotisch, aber ihre Musik, nein. Bei ihr ist es eher Funk oder Pop aus den frühen 80ern.
Early 80s Pop Music.
Doch dass Popkultur und kosovarische Tradition ziemlich erfolgreich kombiniert werden können, das zeigt vor allem eine Künstlerin. Dafina Jecir, in Schweden als Kind kosovo-albanischer Eltern geboren, lebt schon gut seit 20 Jahren wieder hier im Kosovo. Sie singt albanisch, tourt durch Italien, Deutschland oder Skandinavien. Jeder ihrer Songs hat Klickzahlen von 1 bis 50 Millionen. Gerade kommt Dafina aus dem Styling für ihr neues Musikvideo. Ihr markantes Gesicht ist stark geschminkt. Sie trägt einen Bob. Ihre Haare sind glänzend nass und liegen eng am Kopf.
Which, let's say, video.
In welchem Video zeigst du am ehesten deinen Kosovo-Background?
Definitely million dollar.
Definitiv Million Dollar. Am Anfang spielen die Frauen um mich herum auf einer Trommel, wie man sie hier von einer alten Art Junggesellinnenabschied kennt. Und sie singen dabei Million Dollar. Und ich trage dabei ein traditionelles Brautkleid mit modernen Elementen. Also ich habe wirklich einen Mix aus modern und oldschool versucht.
So I try to like mix like the modern cool stuff with the old school.
Von den großen Stars aus dem Kosovo nach Frankreich. Das hat kulturell auch immer was zu bieten. Doch vor den Olympischen Sommerspielen muss nun eine interaktive Karte her, um all die Angebote zu bündeln, die es gibt. Über 2000 Projekte haben schon das Label Kulturolympiade und täglich schreiben sich neue Kulturstätten und auch neue Künstlerinnen und Künstler ein. Gibt sie ihnen mehr Sichtbarkeit und Mittel in schwierigen Zeiten? Stephanie Markert hat die Ausstellung Match, Design und Sport besucht, auf der Frankreichs Kulturministerin die heiße Phase der Kulturolympiade eingeläutet hat, auch mit deutschen Teilnehmern.
Das richtige Design mache Sportler schneller, sagt Industriedesigner Konstantin Gritschitsch vor einem roten Hightech-Fahrrad. Der Berliner führt durchs Pariser Musée du Luxembourg, durch seine Ausstellung. Die beginnt mit einer Originalzeichnung der Olympischen Ringe samt Widmung Coubertins und der berühmten antiken Statue des Diskuswerfers, hier in Kopie und bunt getaped. Teil der Kulturolympiade zu sein.
Das bedeutet natürlich eine Ehre. Also es freut uns total. Mein erster Lehrer für Design war Sport und das Sportequipment. Als Kind habe ich das endlos angeschaut, gezeichnet, mir erträumt.
Auch Choreografiestar Benjamin Millepied ist zum Durchstarten der Kulturolympiade ins Museum gekommen. Er wird Paris im Juni zur Bühne machen. Tanz und Sport, das ist nur eine andere Art, den Körper zu feiern. Unser Projekt heißt La Ville Dansée, die getanzte Stadt. Den ganzen Tag über werden 10 junge Choreografien an 10 symbolischen Orten vom Süden in den Norden getanzt. Das streamen wir live in alle Welt. Wir brauchen einander, sang Angélique Kidjo schon Ende 2021 in Paris, als die Kulturolympiade langsam begann. Im Endspurt soll sie ganz Frankreich erreichen und möglichst viele Bürger. Über 60.000 Veranstaltungen stehen nun schon unter ihrem Label, über 80% davon sind kostenlos und über 50% der Projekte werden von Frauen geleitet. Schließlich werden auch sportlich in Paris zum ersten Mal in der olympischen Geschichte genauso viele Frauen wie Männer teilnehmen. Die Kulturgiganten sind dabei, genau wie Vereine an der Basis. 5 Pariser Museen etwa, darunter der Louvre, bringen sich mit einem Spieleprojekt ins Spiel. Malaika! Und die Stimme Afrikas, Angélique Kidjo, teilt mit über 1500 Vorstadtkindern ihr kulturelles Universum und tritt mit ihnen auf. Kulturministerin Rachida Dati sieht die Kulturolympiade denn auch gesellschaftspolitisch.
De parité, de diversité, d'inclusion.
Parität, Diversität, Inklusion und Respekt, dazu Engagement und Exzellenz, sind im Herzen des Dialogs zwischen Sport und Kultur. Unsere Gesellschaft ist gespalten, der beste Moment, um Sport und Kultur zu vereinen. Die Spiele werden für die Bevölkerung ein großes Fest. Wir Verantwortlichen müssen Vorbild sein für Zusammenhalt, Solidarität und Stolz, sie auszutragen. Die Kulturolympiade fällt in Zeiten, in denen in Frankreich Spielpläne ausgedünnt werden. Gewerkschafter sagen, dem Kulturbetrieb fehlt jährlich 100 Millionen Euro. Die Kulturolympiade bringt einmalig halb so viel. Pierre Martinez, verantwortlich im Organisationskomitee der Spiele, rechnet anders. Unser Budget, das sind mehr als 12 Millionen Euro, nur von unserem Organisationskomitee. Das sind zusätzliche Gelder, ein Plus für die Kultur. Das gilt auch für unsere Partner. Die Stadt Paris gibt mehr als 8 Millionen, der Staat 9 Millionen an Krediten und ähnlich viele Zuschüsse. Die Kulturolympiade löst also eher eine positive Dynamik aus.
Dynamik positiv, c'est de l'argent en plus.
Die Gewerkschaft Les Forces Musicales vertritt über 50 Opernhäuser und Orchester. Sie hat mit ihrem rabenschwarzen Heftchen La Saison Fantôme unlängst Schlagzeilen gemacht. Darin fast 20 Geisterproduktionen, die nicht realisiert werden konnten. Forces Musicales-Chefin Claire Rosereau de Melun kündigt an, dass ihre Gewerkschaft nun immerhin bald ein nationales Projekt starten kann, das die Ankunft der Olympischen Spiele feiern wird. Doch generell hält sie dagegen. Es wäre naiv zu glauben, dass die Kulturolympiade die Antwort ist, die die Branche vom Staat erwartet. Die Vorhaben und Visionen der Kulturpolitik geraten doch immer wieder ins Vergessen. Frankreichs kulturelle Ausnahmestellung muss aber dauerhaft finanziert werden.
L'exception culturelle, ça se finance.
Stefanie Markert berichtete aus Frankreich. Kontinent, ihr europäisches Magazin, auch als Podcast in der ARD Audiothek und auf sr2.de. Und für heute bedankt sich und verabschiedet sich Jochen Marmitt.